Ja, liebe Geschwister, ich habe das erste Thema überschrieben, der Weg an das andere Ufer. Und wenn wir von dem anderen Ufer reden, dann meinen wir nicht Afrika, England oder Amerika, sondern wir meinen die Wirklichkeit und die Dimension Gottes. Wir könnten natürlich auch das andere Ufer mit Rettung beschreiben, hinein in das wahre Leben Gottes. Ein Leben, was nur außerhalb des Kosmos zu finden ist. Der Weg an das andere Ufer ist, das wollen wir gleich am Anfang sagen, der Weg aus der Vergänglichkeit, aus dem Tod, aus dem Verderben heraus, hinein in die Unvergänglichkeit, in die Unsterblichkeit, in die Zeitlosigkeit, hinein in die Gegenwart und das ewige Sein unseres Gottes und seines Sohnes. Das ist es. Da gibt es eine Trennungslinie, wo man nicht ohne weiteres auf die andere Seite des Stroms, um einmal das Bild zu gebrauchen, wechseln kann. Da kann ich keine Reise buchen, um dorthin fliegen zu können. Und es tut Not, und es ist mein persönliches Anliegen, dass wir über diese grundlegenden Fragen Klarheit haben. Allein, das wissen wir, und allzu leicht werden die Grenzen verwischt, die Linien werden verschoben, sodass man gar nicht mehr unterscheiden kann zwischen echt, Imitation, zwischen rechts und links, gut und böse, Licht und Finsternis, Welt und Gemeinde, zwischen gerettet sein und verloren. Vor allen Dingen die jungen Jahre sind sehr wichtig, enorm wichtig für diese Frage. Und wir haben ja eine ganze Menge, sehr außergewöhnlich, junge Leute diese Woche unter uns, die in dieser Frage oder auch vor dieser Frage stehen. Wer fragt heute noch, ob ein Mensch Leben aus Gott hat? Hauptsache, er hält sich zur Gemeinde oder einem Bibelkreis, ist konfessionell verankert und fühlt sich dort wohl. Er füllt dort seinen Sitzplatz aus und ist in irgendeinem Gemeindedienst aktiv eingespannt. Oder er liegt, das andere als Faulenzer, auf seiner Couch. Ich weiß nicht, ob es an die Verkündiger des Wortes Gottes liegt, ob sie daran schuld sind, wenn viele Gemeinden tot gepredigt sind und regungslos dahin vegetieren. Und man spürt es ja einer versammelten Gemeinde ab, ob die Leute mit Sehnsucht oder Erwartung kommen und auch gerne beieinander bleiben. Es gibt Versammlungen, da ist kaum das Abend gesagt. Da drängen sie sich alle schon hinten an der Tür. Alle wollen raus. Mal eine Viertelstunde beieinander sein, mal zu fragen, wie es denn geht oder was das Evangelium denn in einem Leben ausmacht. Ich frage manchmal, wenn ich Menschen lange Zeit nicht getroffen habe, nicht nur, das können wir auch und dürfen, wie es geht. Im Alter ist das schon wichtig. Aber dann frage ich auch, wie geht's denn dem Evangelium? Was macht denn das Evangelium mit uns? Das ist doch eine Hauptfrage, die zur Beantwortung steht. Günter Tesch wird keiner hier kaum kennen. Den Namen Günter Tesch, ein bekannter Schlagersänger in den 60er Jahren. Aber wir haben ja auch ältere Geschwister unter uns. Also ich kann mich noch gut erinnern. Ja, der kam mal zum lebendigen Glauben. Der wurde zum Glauben gerufen. Und nachdem er tausende seiner Schallplatten zerbrochen und auf den Müll geworfen hatte, da ging er in die Kirche. Wo soll er denn sonst hingehen? Was schreibt er? eine gähnende Leere und Kälte. Schon der Gesichtsausdruck, so schreibt er, war bei den Frommen so, als würde die ganze Gemeinde zu Grabe getragen. Die Väter und die Mütter, die Gemeinden gegründet haben, die haben wirklich den Wechsel an das andere Ufer erlebt und erfahren. Und oft pflegen die Kinder diese Form sehr sorgfältig und die Enkel vollenden das dann im Fleisch. Es ist so. Im Geist begonnen und im Fleisch vollendet. In dieser Gefahr standen nicht nur die Galater, sondern stehen wir persönlich heute und viele Gemeinden und Hauskreise in der dritten Generation. Da kann man 10, 20, 30 Jahre seinen Platz in der Gemeinde ausfüllen. Natürlich lernt man mitzureden, mitzudiskutieren, auch mitzubeten und auch mitzupredigen. Man kann alles lernen. Aber das neue Leben aus Gott, nein, das hat man nicht empfangen. Irgendwo, nicht weit von uns entfernt, haben zwei Sonntagsschulleiter ihre Frauen mit Kindern verlassen und sind anderen Frauen nachgelaufen. Viele sind fassungslos. Wie kann ein Glaubender, der viele Jahre die Kinder im Wort Gottes unterwiesen hat, so etwas tun? Einer davon wollte wissen, ich habe noch nie geglaubt. Und glaube auch jetzt nicht. Und die Sonntagsschullektüre, die könnt ihr gleich auf den Müllhaufen werfen. Ausnahmslos, von Natur aus, sind wir alle auf dem verkehrten Ufer auf die Welt gekommen. Und wir bleiben auch so lange dort, wenn wir nicht durch Christus hinübergerettet werden. Das ändert sich auch nicht durch ein gläubiges Elternhaus. Das Wort spricht in diesem Zusammenhang oft von Verlorensein, vom Untergehen, aber auch von Erlösung und gerettet werden. Ich gebrauche deshalb ein Bild, und zwar ein Bild von einem großen, breiten Strom. Und deshalb stelle ich zwei Fragen. Auf welcher Seite des Stromes stehen wir? Oder die zweite dann, wie gelangt man von einem Ufer an das andere? Auf der einen Seite des Ufers, da haben wir alle unseren Platz. Keiner wurde damals gefragt, als wir das Licht der Welt erblickten. Da war ja schon alles geregelt. Der Todeszustand unseres Verlorenseins, unser Verklavtsein an Satan und der Finsternismacht und unsere Hoffnungslosigkeit. Der größte Teil der Menschheit, der hat sich mit diesem Zustand abgefunden und daran gewöhnt, dass die Vergänglichkeit, auch die Sinnlosigkeit, das Leid und Stöhnen, die brutale Gewalt, dass Trümmer und Chaos zu unserem Dasein und Menschsein gehören. Abgestumpft, regungslos wird alles über sich ergehen lassen. Vor nicht allzu langer Zeit verschlang eine Mega-Meereswelle in Sekunden, wisst ihr noch wie viel? 300.000 Menschen in wenigen Sekunden und verwüstete ganze Landstriche. Nach ein paar Monaten sprach kein Mensch mehr davon. Aber geblieben, was ist geblieben? Die Sehnsucht nach Geborgenheit, nach echtem Lebensglück und bleibender Freude. Und das ist deshalb so, weil wir alle schon einmal drüben waren. Unsere Großeltern, Adam und Eva, ja, die hatte Gott drüben erschaffen. Aber durch ihren Ungehorsam mussten sie ins Exil. Sie mussten den wunderbaren Garten verlassen und wurden weggeschickt. Und das diesseitige Ufer wurden sie hingebracht, wo nachfolgend nun jedes Leben in den Fluch und in die Vergänglichkeit hineingetaucht wurde. So sind wir alle, ja, gestorben, bevor wir überhaupt richtig zum Luftholen kamen. Da ist unser Leben schon wieder zu Ende, sicherlich. Der eine früher, der andere später. Von den Milliarden Zellen, die unseren Körper ausmachen, ist aber auch nicht eine dabei, die nicht mit dem Todesbacillus infiziert ist. Nicht eine einzige. wie heißt es, Tod in Sünden. So sind wir geboren. Wir alle, von Natur aus Kinder des Zorns, gleich wie anderen. Also wir Frommen haben da kein Privileg. Wir sind von dem gleichen faulen Holz geschnitzt. Ja, da ist aber auch nicht einer, der gut oder Gutes tue. Da gibt's aber auch keinen Gerechten. Auch nicht einen. Alle sind sie abgewichen, unverständig und untauglich für Gott. Ja, liebe Geschwister, und wenn man nun an das andere Ufer zurück oder hinüber will, dann muss man den Strom bezwingen. Und das ist eigentlich ein Todesstrom. Da die ungeheure Strömung und die Strudel jeden Versuch hinüber zu gelangen mit dem Untergang endet. Keiner hat es geschafft. Und keiner wird es schaffen, auch nicht mit der größten Anstrengung. Man hat ja vieles versucht zu verändern. Und es wurden auch bedeutsame Brücken geschaffen. Aber das andere Ufer, das hat man nicht erreicht. Nur die Sehnsucht. Nach der heilen Welt Gottes, die ist geblieben. Wie viele Bemühungen hat es gegeben? Ungeheures ist ja geleistet worden. Aber das andere Ufer, das hat man nicht betreten. Und welche Erfolge auch auf medizinischer Weise, da ging es ja um das Verlangsamen des Zellensterbens. Ja, also was da alles versucht wurde zu unterbinden. Und dann kommen wieder ganz neue Seuchen und Krankheitserreger, die man früher überhaupt nicht gekannt hat. Oder wir denken an die Energiegewinnung vor 50 Jahren. Was hatte man uns gesagt? Ja, mit der Nutzung der Atomenergie bekommen wir Paradiese-Zustände. Und heute, ja, da stehen vor dem Trümmerhaufen solcher klugen Ideen. Und was sind in den letzten 100 Jahren, ja, sag mal, von klugen Ideen auch umgesetzt worden? Welche Bauwerke sind errichtet worden? Was an Kultur und Lebensstandard alles verbessert wurde? Aber Zufriedenheit? Zufriedenheit? Oder kriegen wir das nicht mit, wenn wir einkaufen in den Kaufhäusern? Die Wägen bis oben voll und die Gesichter zerknuscht. Dankbar und zufrieden für das, was man hat? Nö, sieht man nicht. Ich mache Studien, wirklich sehr große Studien. Wir waren ja nachdem die Mauer gefallen war. Es war ja auch so in dem Weg. Ja, da kam eine Gruppe von Westdeutschland und evangelisierte hier dem Roten Osten. Die wollten uns den Glauben. Daniel, ich sehe euch beide noch. Ihr wart mit dabei. Ja, da haben wir mit Megafon in damals Karl-Marx-Stadt, Chemnitz, auf den großen Jobcentern versucht, die Leute vom Evangelium also bekannt zu machen. Wir haben Lieder gesungen, ja, und die Leute, die hatten einen Wagen, zwei Wagen, die dösten neben uns vorbei, die blieben nicht einmal stehen. Dankbare Menschen, Zufriedenheit? Nein, im Nacken sitzt die Angst, dass in einem Augenblick alles zerstört und atomar verdammt sein kann. Der Mensch hört nicht auf, sich selbst erlösen zu wollen und er spürt, wie das Wasser immer höher steigt. Bis zum Hals steht die Welt heute in den Sumpf ihrer eigenen Ohnmacht. Kommen wir das mit? Und wie die Medien alles runterspielen, neutralisieren, nur keine Angst. Angst ist, ja, den vielen Wissenschaftlern und Begründern von Ideologien wollen wir ja gar keine böse Absicht unterstellen. Sie haben sicherlich in ihren Vorstellungen einen echten Wunsch gehegt, eine Brücke an das andere Ufer bauen zu können. Und nun baut man bis zum heutigen Tag mit einem ungeheuren Aufwand. Sämtliche Bodenschätze stehen zur Verfügung. Die Energie des Kosmos, Sonne und Wind wird angezapft. Und die gesamte Intelligenz aller Zeiten wird zusammengetragen. Aber die Brücke an das andere Ufer, wird nicht fertig. Und sie stürzt immer wieder zusammen. Und Karl Marx, als Jude und Sohn eines Rabbiners, musste es ja gewusst haben. Er musste es gewusst haben. Er hatte ein geniales Fernrohr. Ein Fernrohr, um genau auszukundschaften, wie es drüben am anderen Ufer aussieht. Und dann setzt er sich nieder und begründet die klassenlose Gesellschaftsordnung, so wie es in 1. Korinther 15, 24 beschrieben ist. Genau so steht es da. Was steht da? Es werden aufgelöst. Was denn? Und hinweggetan. Was denn? Jede Herrschaft, jede Obrigkeit, jede Gewalt, jede Macht, jede Klassenunterschiede werden aufgelöst. Nach Marx, die verschiedenen Klassenunterschiede hören auf, es wird alles eins. Kommunismus nannte man das. Nur darin bestand sein Irrtum, dass er nicht so lange warten wollte, bis Gott den Weg zum Paradies freigibt. Was hat er formuliert? Nein, sagte er. So lange können wir nicht warten. Das schaffen wir, auch ohne Gott, aus eigener Kraft. Wenn man bedenkt, dass durch diese betrügerische Ideologie des Kommunismus 150 Millionen Leute geopfert wurden, dann bekommt einem das Grausen. Ich habe ein Heft hinten ausgelegt, könnt ihr lesen. Kommunismus. Und heute sind so viele noch von dieser roten Ideologie besessen, dass sie meinen, das wär's. Das würde uns an das andere Ufer bringen. Wir aus der Ex-DDR, erinnern uns noch, sind auch nur ganz wenige hier, dass man uns jeden Tag einzuhämmern versuchte, der Marxismus, was ist der? Schaut ihr, der ist allmächtig. Und der ist auch ewig. Weshalb? Weil er wahr ist. Was ist nun aus diesen verlogenen Parolen geworden? Ja, anstelle des versprochenen Paradieses hat man ein Völkergefängnis errichtet und hat Land und Flüsse und Menschen darin vergiftet und kaputt gemacht. Zuerst schrieb man die Führer ins Heldenbuch und dann sanken sie wohin? Ins Leichentuch. Und keiner ist geblieben. In der Nacht griffen die Riesenkräne, Weber aus Gücklingen, das waren diese Kräne, die backten die Statuen am Hals und rissen sie aus ihren Sockeln. Habt ihr so ein Bild mal gesehen, wie der Lenin umgeflogen ist und durch die Lifte fliegt? Für uns war das eine Genugtuung. Diese großen Männer, die Millionen zum Zittern gebracht haben. Wie lautet das Programm von Marx? Erst müssen die Verhältnisse geändert werden. Dann gibt es den neuen Menschen, der nur das Gute will. Fabelhaft haben wir das 40 Jahre erlebt, wozu der Mensch eigentlich fähig ist. Aber ihr wart im Westen auch nicht anders dran. Nur war das ein anderer Begriff. Aber betrogen seid ihr genauso worden, wie wir heute alle zusammen. Ja, Mose schreibt, der Mensch ist, wie ist er? Böse von Jugend auf. Und Paulus schreibt, nicht einen gibt es, der gut sei. Die Verhältnisse und die Umstände bringen keine neuen Menschen hervor. Auch nicht das Friedensreich des Messias. Denn nach den 1000 Jahren herrlichster Zustände bleibt der Mensch nach wie vor versuchlich und bleibt Fleisch. Fleisch ist immer eine rebellische Substanz gegen Gott und zieht gegen Jerusalem und gegen Christus in den Krieg. Nur von innen her, aus Gott geboren, neu gezeugt zu sein, verwandelt der Mensch grundlegend, sonst nichts. Nichts von außen. Da gibt es so eine wahre Begebenheit. Wissenschaftler haben 2 oder 3 Jahre mit Affen geforscht und haben sich sehr große Mühe gegeben, sie Dinge logisch lernen zu lassen, die schon atemberaubend waren. Und da war das am Ende dieser Forschungszeit, dass man viele Abgeordnete und Biologen und Soziologen da zusammengerufen hatte in einem riesengroßen Saal. Und dort demonstrierte man, wozu eben Affen auch fähig sind. Man hatte sie gekleidet mit weißem Hemd und Krawatte, wie wir Menschen. Dann wurde sehr sittsam gegessen. Und dann hatte man aber oben an der Dachkante in diesem Saal eine ganze Menge Bananen aufgehängt. Und das Exempel war, wie können die Affen denn zu den Bananen kommen? Man hatte sehr viele Würfel aufgestellt, beziehungsweise im Raum verstreut, hingelegt, und dann tatsächlich, da fingen die Affen an, einen Würfel auf den anderen zu setzen. Mit Krawatte, alles sehr fein gefilmt. Müssen wir uns mal das Bild vorstellen. Vielleicht hatten sie auch Smoking an, ja, Smoking, ja, und ja. Und man kann es nicht vorstellen. Tatsächlich, die logische Konsequenz war, ein Würfel auf den anderen, zwei so, gelangten sie zu den Bananen. Und jetzt das Ding, nämlich, da hatten zwei Leute das Tor aufgelassen von diesem großen Saal. Ehe man sich versah, stürzten die Affen von ihrer Höhe hinunter und waren zur Tür hinaus und draußen auf dem Baum. Da war natürlich jede Belehrung vorbei. Da war eigentlich das wieder, was die Affennatur in sich hat, Bäume beklettern. Und das ist bei uns nicht anders. Wir dürfen nicht denken, dass wir aus unserer Natur, die wir von Vater und Mutter geerbt haben, ohne weiteres herauskommen. Nein, das geht überhaupt nicht. Zurück zu den Bemühungen, eine Brücke an das andere Ufer bauen zu wollen. Es gibt ja viele solche Brückenbauer. Ich denke auch an die Religionen und den Programmen der Kirchen. Und mit wie viel Täuschung und Propaganda werden die Massen zum Besteigen einer solchen Brücke das wahre Leben und das Glück und das Paradies erleben zu können eingeladen. Und weil die Masse ja nie nachdenkt, sondern immer geschoben wird, läuft sie von einer Enttäuschung in die andere und stürzt millionenfach in den Tod. Vor 90 Jahren fing das Spektakel an. Da wollte ein Verrückter eine Brücke bauen bis in das tausendjährige Reich. Die Alten können sich noch erinnern. Das Dritte Reich, das hat das Konzept des tausendjährigen Reiches. Und diesem Verrückten folgten eine fast 100 Millionen Volk. Und schrien sie? Du bist unser Heil, unser Retter, unser Führer. Und dabei waren es fast überwiegend alles getaufte Christen. Sogar Hitler hat nie den Austritt aus der katholischen Kirche erklärt. Im Gegenteil, man hängte ihn sogar von der katholischen Kirche noch den Christusorden um den Hals. Alles möglich. Nur wenn Massen verführt werden können, dann schreit alles mit. Dabei lesen wir ja in Apostelgeschichte 4, es ist in keinem anderen Heil, ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, darin sie gerettet werden können, als nur Jesus Christus. Und wir merken schon, wie die Religionen und die Theologen wieder greifen. Nein, das kann doch nicht nur Christus Gott sein. Das muss doch auch Allah sein und viele andere sein. Und die Christen halt, ja, das ist auch möglich. Alles ist möglich. Wir merken schon, ja, wo eine Menschheit hinsteuert. Dieser Wahnsinn kostete uns und den Völkern Europas 60 Millionen Tote. Und wir sind mit der Vergangenheit noch gar nicht richtig fertig geworden. Da baut man schon wieder an dem Fundament einer neuen riesigen Brücke. Wisst ihr, wie die Brücke heißt? Eine Weltbrücke. Eine Weltbrücke. Das Programm, was mal auf den Leuchter gestellt wurde, dann wieder zurückgenommen wurde, man ist fest davon überzeugt, wir schaffen es. Wir schaffen es aber nur auf den Trümmern der Vorhergehenden, damit die Menschen zurechtkommen und uns anbeten. Wird also diese Welteinheitsbrücke gebaut. Viele Politiker, Wirtschaftler, Wissenschaftler, Philosophen, und es bauen vor allem die Theologen und die Religionen mit. Es ist das letzte Weltreich, wo Christus dann seine Herrschaft, sein Königreich errichten wird. Diese neue Welt wird eine unheimliche Allianz sein, auch zwischen den geistlichen Mächten der Finsternis und dem Menschengeschlecht. Das war nur mal ein kleiner Seitenweg, um das mal zu illustrieren. Wir waren davon ausgegangen, dass wir am falschen Ufer stehen und kein einziger den Weg von uns Menschen zu Gott führen kann. Aber dafür hat er zu uns einen Weg gebahnt. Und es ist keine Religion. Das ist Gottes Offenbarung. Das ist ein Unterschied. Religion ist immer das Denken des Menschen, des Geschöpfes nach oben. Gottes Offenbarung geht immer von oben nach unten. Es ist ein lebendiger Weg. Es ist der einzig eine gangbare Weg zurück zu Gott, der an das andere Ufer führt. Und dieser Weg ist keine Methode, das ist auch kein System, keine Weltanschauung, sondern eine Person, Jesus Christus. Er allein hat sich als Brücke über diesen Todesstrom gelegt. Ich habe eine Skizze, die können wir uns mal anschauen. Darf ich mal einschalten? Daniel, kannst du mal anschauen. Ja, also das ist das diesseitige Ufer und über dieses große Todestal liegt hier ein Kreuz. Das Kreuz Jesu Christi. Das ist ein Bild, aber in Wahrheit liegt eine Person, liegt über diesen Abgrund. Und er hat sich als Brücke bereitgestellt, dass alle, die diesen Weg betreten, auch hinüberkommen an das andere Ufer. Liebe Geschwister, was wichtig ist, die Leute hier, die auf dem Weg sind, die haben nicht nur in Gedanken ein anderes Ufer im Kopf, sondern sie sind gegangen. Sie mussten ihre Seele mitnehmen und auch ihren Körper mitnehmen. Das ist sehr wichtig, wenn wir das Thema vom anderen Ufer betrachten wollen. Da können wir uns nicht nur mit schlauen biblischen Gedanken hinübermogeln, sondern in der Ganzheit unseres Seins. Die Bereitschaft, wenn es mich betrifft, muss ich mit meiner Seele, mit meiner Persönlichkeit, mit allen Willenszentralen und mit meinem Körper, muss ich hinübergehen. Liebe Geschwister, wir haben heute Abend vielleicht 30, 40, 50 Leute, die über Telefon zuhören. Die sind im Geist hier. Aber wer hier teilnehmen will, hier in Neudorf, der muss seine Seele und seinen Körper mitbringen. Verstehen wir? Nicht nur in Gedanken hier sein, sondern mit der ganzen Person. Und das ist sehr wichtig, wenn wir diesen Weg betreten und an das andere Ufer gelangen wollen. Übrigens, der Christus, der hier liegt, wisst ihr, wie lange er liegen bleibt? Bis wir frommen drüber sind. Weshalb ist er gekommen, vom Vater gesandt, zu suchen und zu retten, was hier verloren ist? Das ist sein Auftrag. Und wenn Hunderte hier noch bleiben, dann bleibt er liegen, bis auch der Letzte über die Christusbrücke an das andere Ufer gelangt ist. Dann ist die Brücke nicht mehr notwendig. Dann ist alles in das Leben, in das wahrhaftige Leben hineingetaucht. Deshalb, das Bild, ich habe in Kleinformat es euch hinter abgelegt. Ihr könnt es mit nach Hause nehmen und darüber einmal nachdenken, was das für eine große Bedeutung hat. Kannst du da ausschalten? Ich bin der Weg, nicht ein Weg. Das ist ja wichtig. Da war Paulus unterwegs und da schrie eine Frau: Das ist der Messias, der euch einen Weg zeigt. Nee, Christus ist nicht ein Weg, sondern der einzig gangbare Weg, der absolute, richtige Weg. Und er ist auch die einzige Tür zurück zum Vater. So werden uns in der Schrift viele Bilder gezeigt, die uns alle auf das Ziel zurück zu Gott hinweisen. Wenn ich an das andere Ufer will, das ist eigentlich logisch, muss ich das eine aufgeben und verlassen. Das ist die Konsequenz, die vielen nicht einleuchtet. Man will das Leben dieser Welt mit allen Beziehungen und will zugleich den Himmel. Man will auf beiden Ufern sitzen und hat am Ende alles verloren. Ich kenne die Tragik, wenn man so viele Jahrzehnte auf dem Weg des Glaubens ist, was man für Begegnungen macht mit Menschen. Sie sind so erschüttert. Der Glaube ist bei den meisten Gläubigen, soll ich das mal formulieren, eine zusätzliche Bereicherung. Zum Beispiel seine Sündenschuld vergeben zu bekommen, ist ja toll. Ich komme in den Himmel und habe dann dort ein entlastetes Leben. So, die Selbstaufgabe und das Sterben des Ichs, der Weg unseres eigenen Willens ans Kreuz, wird nicht einmal gedacht, geschweige denn vollzogen. Für mich ist heute klar, dass nur der sich retten lässt oder nur der gerettet werden kann, der um seine eigene Verlorenheit weiß, um die Aussichtslosigkeit kennt, jemals wieder Grund unter die Füße zu bekommen. Die meisten Menschen, die haben kein Bedürfnis. Den ausgelegten Rettungsring Jesus Christus, das Evangelium, wie und wodurch man gerettet wird, ergreifen. Wieso auch? Den Leuten geht's doch pudelwohl, liebe Geschwister. Warum soll sie denn ihre Vorstellung, dem Ich zu leben, in allen Schattierungen aufgeben? Verstehe ich doch gar nicht. Und wir machen manchmal, wir verlangen manchmal von Menschen Sachen, die würden wir selber nicht nachvollziehen. Man fühlt sich in diesem Strom der Zeit ganz wohl, darin zu schwimmen. Und je wohler es dem Menschen geht, je selbstsicher und unabhängiger fühlt er sich. Je sozial abgesicherter der Mensch lebt, je höher der Lebensstandard, je höher die irdische Lebensqualität ist, desto weniger wird er nach Rettung und Ewigkeit fragen. Ist doch ganz logisch, oder? Wir hätten es da auch nicht gekonnt, wenn nicht einer von außerhalb uns gezeigt hätte, wer wir sind und wo wir eigentlich hingehören. Aber wenn äußere Umstände die Wasser über seinen Kopf zusammenschlagen lassen, wenn er von den Turbulenzen des Lebens und den Strudeln in die Tiefe gerissen wird und wenn seine Kräfte versagen, dann schreit er auf einmal nach Rettung. Und in den meisten Fällen erlebt er es auch, fällt dann was am anderen Ufer auf die Knie und betet und dankt dem Herrn Jesus Christus für diese Rettung, für diesen Rettungsweg. Allein in Deutschland treten jedes Jahr über 100.000 aus den Kirchen aus. Genau. Eine Info, 20. Juli, 16:18 Uhr. Genau 660.000 Leute sind aus der katholischen und evangelischen Kirche ausgetreten. Nach dem Krieg gab es volle Kirchen. Wirklich volle Kirchen. Ich bin ja ein Kind nach dem Krieg. Was die Evangelisation da bewirkt haben, das ist nicht nachvollziehbar. Ströme, die Kirche konnte in unserem Ort die Leute nicht tragen. Und dann nach der Kirche, die Nachversammlungen. Ich habe mich damals auch mit angestellt zur Bekehrung. Wir mussten uns anstellen. Aber da fragten mich meine Schüler, du hast dich wohl nicht bekehrt? Da habe ich gedacht, dann am dritten Tag, das musst du schleunigst nachholen. Da habe ich mich auch bekehrt. Alles fromme Soße. Hat nichts gezählt. Nein, hat nichts gezählt. Nach dem Krieg gab es volle Kirchen. Und dann gab es einen Wirtschaftsminister. Wer war das? Ja. Ludwig Erhard. Ja, die Generation, die weiß noch. Was hat Ludwig Erhard den deutschen Volk gebracht? Den Westdeutschen. Das Wirtschaftswunder. Und was hat er gesagt? Ich habe den Deutschen Geld in die Hand gegeben und die Kirchen leer gemacht. Das war sein Zeugnis. Ich frage einen jungen Mann. Sag mal, bist du eigentlich im anderen Ufer? Ja, erstaunt. Antwortet er, von wegen. Ich bin schon drüben geboren. Meine Eltern, die sind ganz tiefgläubige Leute. Und dann bin ich auch schon als Säugling getauft worden. Ich habe als Kind das Beten und das Bibellesen gelernt. Darauf sagte ich ihm, so, wenn das alles ist, dann weiß ich auch, dass du nicht drüben bist. Das ist eine ganz große Not unter den Kindern gläubiger Eltern. Dieser junge Mann hatte schon recht, der Form nach wird alles nachgemacht. Aber es war eben nicht echt. Es gibt zum Beispiel, ich weiß nicht, ob das heute noch gibt, vergoldene Silberringe. Fingerringe. Nicht Silberringe, sondern Fingerringe. Die nach außen sich von den echten nicht unterscheiden. Nur wenn man sie stark beansprucht, im Dreck rumhandiert, da kommt der Schwindel raus. Ja, viele Ehepaare bei uns im Sozialismus, die hatten solche Ringe. Die hatten solche Ringe. Und nach einem Jahr sah man den Schwindel. Ach, ja. Imitation. Imitation. In New York, da rief ein Junge zum anderen, komm doch herüber und spiel mal mit mir. Da sagt der Junge, ich kann doch nicht, wegen der vielen Autos. Wie bist denn du hinübergekommen? Da sagt er, ich bin drüben geboren. Das gibt es aber nur in New York und nicht bei Gott. Wir werden nicht automatisch an das andere Ufer gebracht, auch nicht durch gläubige Eltern. Keine noch so fromme Handlung, die an uns vollzogen wird, kein Ritual, kein Gesetz, einschließlich der Halten der 10 Gebote, keine Beschneidung, kein Halten des Sabbats, auch keine Wassertaufe, ob klein oder groß, kann uns hinüberbringen, sondern nur das vertrauensvolle, gläubige Ergreifen der Rettungstat Christi am Kreuz. Ja, woher wissen wir denn das? Woher wissen wir denn? Weil wir so wenig verankert sind in dieser Wortsubstanz. Ihr Epheser, ihr habt das Wort der Wahrheit. Was ist denn das? Wort Logos, Wort Gottes. Da ist die Bibel aufgebaut. Das Wort der Wahrheit. Die Wahrheit ist auch der Christus. Ihr habt das Wort des Christus gehört. Das ist das Erste. Und dann habt ihr dieses gehörte Wort in euer Herz hineingenommen. Ihr habt euch identifiziert. Ihr habt euch eins gemacht mit diesem Wort. Wie und wodurch wir gerettet werden. Glaube ist ja das Einswerden mit ihm. Und dann steht da, wir haben nicht nur gehört, wir haben nicht nur geglaubt, eins geworden, sondern wir sind in diesem Akt des Einswerden auch versiegelt worden. So ist das. Das heißt also, das in uns Gewordene ist unantastbar für die Finsternis und für alles, was kommt. Daraufhin hat Gott sein Ja gesprochen. Das andere Ufer. In der Gnade oder Evangelium der Gnade seid ihr, ja, nur Evangelium, nur blankes Evangelium, seid ihr gerettet. Seid ihr gerettet. Und jetzt gibt es einen Einsatz. Mittels des Glaubens. Luther hat dann hinzugefügt, mittels des Glaubens allein. Steht nicht da, aber es stimmt, hundertprozentig. Nur allein dieser Glaube. Und dann kommt nächstes Wort, nicht aus euch. Das heißt, der Glaube ist kein Produkt unseres Willens, unseres Lebens, sondern dass wir Vertrauen fassen konnten zu einem Evangelium, was uns rettet, von einem Ufer hinüber in das andere, ist ein Geschenk. Nicht aus euch, nicht aus Werken, dass wir da innerlich auch alles Mögliche investieren. Das könnte später erfolgen. Wenn wir drüben sind, dann sollen wir auch nicht wie nasse Säcke Standfiguren sein, sondern uns gebrauchen lassen. Aber vorher ist diese Rettung an das andere Ufer hundertprozentig das Gnadenwerk unseres Gottes. Und das wissen wir ja auch. Wenn der Herr einmal seine Gemeinde abschließen wird, nach oben holt, dann gibt es eine Korrektur noch. Eine Korrektur. Manche reden von einem Preisrichter. Stuhl, aber da steht nichts von Preis dort, sondern nur eine Beurteilung. Eine erhöhte Plattform, da wird eigentlich das ins Licht gestellt, was wir hier unten auf Erden denn wirklich geglaubt und gelebt haben. Was wir umgesetzt haben. Und das, was gemogelt wurde, der ganze Schein, der verbrennt dort. Der verbrennt dort wirklich. Da bleibt nichts mehr. Was sagt Paulus? Ein jeder. Ein jeder baue darauf, und zwar auf dieser Grundlage, die gelegt ist. Das ist ein Geschenk, das kannst du dir nicht geben. Und wenn du in dieser Stunde das Wort der Wahrheit, der Rettung an das andere Ufer im Glauben ergreifen und erfassen kannst, dann drückt der Herr dir den Stempel auf, du bist hinfort mein Eigentum. Ich verfüge dann ganz und gar über dir, über dich. Jedenfalls sagt Paulus, und er mag bei einem Jahr das ganze Werk verbrennen. Können wir vorstellen, es wäre nicht auszudenken. Vor mir sitzen Geschwister, die sind auch viele Jahrzehnte schon auf dieser Glaubensbasis, dass 80% verbrennen würde. Das heißt, was haben wir eigentlich mit dem Evangelium gemacht? Warum hat das Evangelium uns nicht erreicht, unsere Seele nicht erreicht? Mit unseren Wünschen und Vorstellungen und all den Programmen, die wir im Herzen tragen. Warum ist so vieles nicht bewährt worden? Wird alles verbrennen. Verloren geht keiner. Weshalb nicht? Weil die Rettung die Garantie Gottes ist, die Gnade. Da geht keiner verloren, nein, aber es muss beurteilt werden. Es muss bewertet werden, was wir eigentlich mit diesem Vermächtnis seines Wortes und des Christus denn angestellt haben. Das wollte ich eigentlich damit auch mit sagen. In der Gnade seid ihr rettet, mittels des Glaubens. Der Glaube ist das einzige Mittel. Und das nicht aus euch. Also, liebe Geschwister, auch dieses Ergreifen des Evangeliums in unser Herz hinein, ja, das selbstverständlich kann auch ein Mensch sagen, schließt ab. Ja, das wird das Thema nächsten Sonntag sein, in des Töpfers Hause. Was da passiert, wenn Menschen denken, sie können ihren eigenen Weg gehen. Was macht dann der Töpfer mit diesem Tun? Hochinteressante Frage. Ja, Also noch einmal, mittels des Glaubens, das nicht aus euch Gottes Gabe ist, es nicht aus Werken. Nicht aus Werken. Ja, da schreibt Paulus den Korinthern im 15. Kapitel, ich tue euch aber kund. Das heißt, ich mache es bekannt. Ihr könnt es verstehen. Bekannt ist, ich mache es öffentlich. Ihr könnt es lesen, ihr könnt es auch an meinem Körper, in meinem Leben nachvollziehen. Das Evangelium, das ich euch verkündige oder verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt. Jetzt sage ich nur mal, muss man Evangelium annehmen? Das ist selbstverständlich. Als würde Gott uns das Evangelium hineinprügeln und wir in den Himmel hineingedroschen werden. Liebe Geschwister, das macht Gott nicht. Auch bei den Auserwählten, da kann er warten. Und immer sage ich, er hat längere Beine und holt uns irgendwo ein. Aus diesem Grunde ist es sehr wichtig, das Evangelium, das euch verkündigt wurde, was ihr auch angenommen habt, jawohl, ich bin bereit. Ich bin also so viele Jahre abwegig unterwegs gewesen, habe vorbeigehört. Jetzt höre ich zu. Jetzt will ich das, was du in mir beginnen willst, auch an mir vollziehen lassen. Willige ich ein, sage ich ja, du darfst in mir das gestalten, was dir zum Wohlgefallen ist, deinem Willen entspricht. Ja, das ist also sehr wichtig, dass ihr angenommen habt, in welchen ihr auch stehet, durch welches ihr auch errettet werdet. Einfacher geht's doch gar nicht. Wenn ein Mensch weiß, aussichtslos, ich finde nie wieder Grund, ich battle vielleicht noch 2, 4, 6 Jahre in dem Wasser herum, natürlich nehme ich mal Hilfsmittel, in Holzbalken oder irgendetwas, Schaumpolesterol und will mich über Wasser führen. Irgendwann, ja, geht's auf den Grund. Und der Herr zeigt mir deine Rettung. Ich willige ein, in der Gnade seid ihr gerettet. Ich lasse mich hinüberziehen an das andere Ufer, durch welches ihr auch gerettet werden. Warum wird das von dem Klerus aufgelöst, wenn es vor Gott völlig ausreicht? Das heißt also, man kann ja kaum in einer Gemeinde noch Mitglied sein, wenn das Wasser nicht über einen Menschen zusammengeschlagen ist. Und bei Menschen ist da reichen auch nur ein paar Tröpfchen. Etwas befeuchten, das reicht auch. Was ist das für ein Betrug, ist das? Das ist Verführung im allerfrömmsten Frack. Warum verwischen wir die klaren Aussagen und machen das Heil, die Rettung, an das andere Ufer zu gelangen, von so viel nebensächlichen und frommen Handlungen abhängig? Warum werden Millionen mit Sakramenten und frommen Rituale bezaubert, frage ich. Und wisst ihr, weshalb ich mich aus der lutherischen Kirche abgemeldet habe? Vor vielen, vielen Jahren. Weil ich die millionenfache Verführung durchs Wasser nicht mehr tolerieren konnte. Und ich war neulich bei einer Beerdigung wieder. Und um mich herum saß nur das fromme Volk. 3 oder 4 Mal wurde hineinpausiert, Busaunt. Durch das Wasser, durch die Taufe, ist die Garantie für den Himmel. Und alles sitzt dort. Liebe Geschwister, das ist eine solche Verführung. Da sollten wir darüber nachdenken. Und nun gehen wir nochmal den Weg. In ein paar Minuten. Den Weg nochmal zurück. Damit nichts übersprungen wird und jeder weiß, wo er steht und wie er an das andere Ufer gelangt. Der erste Schritt geht immer von Gott aus. Bitte vergessen wir das nicht. Er bringt uns durch sein Wort mit sich in Verbindung oder in Berührung und weckt uns aus dem Todesschlaf aus. Das ist das Erste. Was sagt Paulus? Wir waren tot. Kein Toter kann reagieren. Du kannst ihn alle Evangelien um die Ohren pfeifen. Wie soll ein Toter denn hören?
Das Erste, womit Gott beginnt, ist, dass überhaupt einer das hören kann. Einer, der im Todeszustand hören kann. Das ist das Erste. Die erste Aktion, er weckt ihn auf. Er weckt ihn auf. Das Er steht immer vor uns. Ob wir es lesen oder hören oder das Evangelium durch einen Menschen bezeugt bekommen, das ist egal. Das Evangelium der Rettung und der Liebe Gottes will von uns beantwortet werden. Ja, du sollst es sein. Mein Leben möchte ich dir überlassen. Entweder ich öffne mich und bin bereit, mich diesem Gott und Christus hinzugeben. Ja. Oder ich komme in äonenlange Gerichte hinein. Noch einmal. Das Evangelium der Rettung und Liebe Gottes will von uns beantwortet werden. Er öffnet mir das Herz. Da schreibt Paulus der Gemeinde zu Thessalonich im ersten Kapitel: Und wie ihr euch früher, haben wir den Götteridolen gedient, das, was unser Leben ausmacht, da waren wir auf dem Weg. Was haben wir investiert? Ja, wie ihr euch von den Götzenbildern zu Gott bekehrt habt, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Da war ein Wechsel stattgefunden. Früher haben wir unsere Lebenskraft und unsere Energie, unsere Sehnsucht verschwendet auf den Bühnen dieser zeitlichen Welt. Ja, jetzt aber, was wollt ihr? Jetzt, ja. Ach, da können wir, ja, die Freiheit, die Gnade hat es ja, die hat es ja frei gemacht. Wir können jetzt viel besser alles. Ja, was steht da? Jetzt habt ihr dem Gott gedient oder gesklavt. Euch von den Götzendienern bekehrt hin, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Dort steht Sklaven. Und, also unser Leben, ist doch schön, ist das. Wir brauchen nicht in den alten Schlendrian weiterzuleben, sondern in einer Neuheit, in einem neuen Denken, was nicht orientiert ist auf die sichtbare Ebene, sondern hineingreift in das Unzerstörbare, Ewigbleibende. Ja, das ist es ja. Wollen wir nicht diese Substanz wählen und in Anspruch nehmen und uns von dieser führen und prägen lassen? Ja, dem lebendigen Gott zu dienen, zu Sklaven, als sein Eigentum. Und, geht's gleich weiter, uns seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten. Das ist ganz einfach. Die Kehrtwende und ein, ich will nicht sagen ein neues Lebensideal, aber ein neuer Lebensinhalt hat uns dann am anderen Ufer den Christus in unser Herz hineinleuchten lassen. Den Sohn aus dem Himmel zu erwarten, der, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus Christus, der uns errettet von dem kommenden Zorn. Also liebe Geschwister, was da alles zusammengepackt ist, was zukünftig also auch Menschen erleben werden, auch da ist die Generation herausgenommen. Wir warten generell auf den vom Himmel kommenden Sohn, nicht auf diese Erde. Der kommt nicht hier runter. Das denkt er gar nicht. Nein, der bleibt nicht in der Luft stehen und holt all seine Glieder nach oben. Deshalb gibt es für uns eigentlich so keine Wiederkunft, weil er noch nie da war bei uns. Nach Israel kommt er wieder. Aber zu uns kommt er an seiner Gegenwart und bleibt in der Luft stehen und holt seine Gemeinde, die lebt und die Toten, nach oben. Das ist es. Und die, die da eigentlich noch übrig bleiben, die werden nach oben geholt und rettet uns von zukünftigen Zorn. Das würde bedeuten, dass ich meinen bisherigen Standort verlassen muss und beginne nach einem anderen Lebensprogramm und für einen anderen Herrn zu leben. Das ist es eigentlich. Das andere Ufer. Liebe Geschwister, guckt mich nicht so traurig an. Das ist wirklich wertvoll. Und wer dieses andere Ufer betreten hat, der will nie wieder zurück. Niemals. Nicht eine Sekunde. Liebe Geschwister, ich kann euch das nur bezeugen. Ja. Oder, wenn ich das nicht erwähle, verschließe ich mich, wende mich ab und werde ohne lang das Leben nicht sehen. Liebe Geschwister, mich hat der Herr mit jungen Jahren zum Glauben gerufen. Ich bin in der Sonntagsschule groß geworden, hatte eine gläubige Mutter, auch gläubige Geschwister und bin so in die Gemeinschaftsstunde gegangen. Und da waren zwei alte Brüder. Wirklich alte Brüder. Und die redeten von der nahen Zukunft unseres Herrn. Dass dies damit zu tun hatten, das war mir schon einleuchtend. Aber dann hörte ich noch eine Weile zu und da packte mich die Angst. Ich dachte, wenn das tatsächlich stimmt, dass der Herr kommt und die Alten wegholt, wo bist du dann? Da habe ich mich davon geschlichen, bin auf mein Zimmer gegangen, habe mich niedergekniet und habe mein Leben dem Christus übergeben. 15 Jahre war ich alt. Liebe Geschwister, weiß ich noch. Das war also so bedeutungsvoll für mich, dann wusste ich es. Das stimmt, wird hinfort mein Leben prägen. Ich fasse zusammen. Wie gelange ich an das andere Ufer? Von Haus aus sitzen wir alle am verkehrten Ufer und haben dort unseren Platz gehabt. Alle, ausnahmslos. Es gibt keine einzige Ausnahme. Um das andere Ufer, um zu Gott, dem Vater zu gelangen, um gerettet und Leben aus Gott zu empfangen, nützen keine Formen, keine Verordnungen, keine Systeme und Gesetze, sondern allein der Sohn ist uns gegeben als alleinige Brücke, hin zu Gott, an das andere Ufer. Vergessen wir das nicht. Da liegt kein Holzkreuz. Auch das Kreuz, wir können riesengroße Kreuze um den Hals hängen. Die werden uns auch nicht retten. Dieser Sohn, der über diesen Abgrund liegt, der bleibt liegen, bis der Letzte hinüber ist. Warum wollen wir denn so lange zögern, liebe Geschwister? Die Liebe Gottes drängt uns, unser Leben verändern zu lassen. Dass wir hinübergelangen, dort, wo er ist. Und das möchte ich euch jungen Leute sagen, die ihr 8 Tage hier unter seinem Wort seid. Dass ihr diese Tage nicht verstreichen lasst, ohne klare Sache gemacht zu haben. Wir helfen euch, wir sind gern bereit. Nur im Vertrauen, im Glauben auf ihn werden wir hinübergelangen und an das andere Ufer kommen. Wir werden es betreten, daher helfe uns allen dazu und schenke uns seine Gnade, ganz allein durch ihn gerettet zu werden. Und jetzt beten wir miteinander. Lieber Vater im Himmel, hab Dank, dass du dieses Evangelium der Rettung, deiner Liebe noch so klar und unverwaschen bezeugen lässt, sodass auch der Letzte, der es hört, es merken kann. Und du in deiner Liebe kannst es schenken, das Herz zu öffnen und es zu einer Begegnung kommt. Wir danken dir. Wir, die du uns die Jahrzehnte hast getragen und hast uns nicht allein gelassen und hast uns als Einzelne, aber auch als Gemeinde geführt und getragen. Und wir freuen uns auf einen jeden, der drüben ankommt und können es nicht erwarten, bis einmal der Letzte dieses Heil und die Rettung in deinem Christus erfasst und erfahren hat. Wir wissen, du bist ein Retter aller Menschen, nicht nur der Menschen, sondern aller der Geister, die in den Himmeln sind, auf Erden und in allen Tiefen. Und wir vertrauen dir, dass du als der einzige Weg und die einzige Garantie uns zeigst, wie wir zu diesem Ziel gelangen. Wir preisen dich und danken dir für dein Wort, das Wort der Gnade, auch heute Abend. Amen. Amen.